Herzlich willkommen bei Nachtflug, bei unserem Express Night Talk, heute in einem etwas neuen Setting. Und bei mir sind wieder Professor Ralf Schöllhammer vom MTC Budapest. Danke fürs Kommen.
Danke für die Einladung.
Und Jugendforscher und Politikwissenschaftler Bernhard Heinzelmeier.
Danke für die Einladung.
Das Thema der heutigen Woche sind die Wahlen, die am Sonntag stattgefunden haben, nämlich in Thüringen und in Sachsen. In Thüringen hat ja die AfD mit einem beachtlichen Vorsprung von 33%, also nicht 33% Vorsprung, sondern 33% insgesamt zu 24% CDU gewonnen. Und in Sachsen war es ganz, ganz knapp. Da wurde die AfD zweitstärkste Partei, 0,5%, glaube ich, hinter der CDU, also ein hauchdünner Vorsprung. Ja, war mit einem solchen Erfolg der AfD zu rechnen. Was ja auch interessant war, dass die Wahlbeteiligung doch deutlich höher war als bei der letzten
Landtagswahl. Ja, ich glaube, das ist eines der bemerkenswertesten Sachen. Also zum Beispiel in Thüringen war es bei der letzten Landtagswahl waren 66% und diesmal waren es fast 75%. Also entgegengesetzt der Meinung vieler, dass diese Wahl eine so eine Art Zäsur oder Absage an der Demokratie war, würde ich sagen, es ist genau das Gegenteil, weil offensichtlich wollten die Menschen wählen und sie wollten ihre Stimme zum Ausdruck bringen im demokratischen Prozess, was sehr positiv ist. Und was Zweites, was ich ganz spannend finde, was meiner Meinung nach in den Medien zu wenig beachtet worden ist, es hat nach der Wahl eine Umfrage gegeben, wo man den Menschen gefragt hat, okay, wählen Sie die AfD aus Protest oder aus Überzeugung? Und das war eigentlich relativ lange in den vergangenen Jahren, weil die Frage hat man schon öfter gestellt, war eigentlich der Großteil der AfD-Wähler waren Protestwähler. Aber das hat sich jetzt gedreht. Also es ist jetzt so, dass eigentlich mehr als die Hälfte der AfD-Wähler die Partei aus Überzeugung wählen und nicht mehr nur als Protest. Und das ist natürlich für die AfD ganz spannend, weil das natürlich bedeutet, dass die Menschen nicht nur sagen, ich hätte euch gern als Proteststimme, aber regieren will ich euch nicht sehen, sondern dass eigentlich mehr und mehr Menschen sagen, eigentlich verdient die AfD auch eine Chance, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Und das wird natürlich jetzt ganz wichtig, zum Beispiel in Thüringen, vor allem, weil man sagt, naja, kann man wirklich sagen, es ist der Sinn und Zweck noch einer Wahl, die mit Abstand, und sie sind nicht mit Abstand stimmenstärkste Partei in Thüringen geworden, man sagt, die schließt man jetzt von der Regierungsbildung aus, nicht weil das Programm nicht passen würde oder das Programm nicht stimmen würde, sondern nur weil man nicht mit der AfD etwas machen würde. Also ich glaube, das wäre eine ganz, ganz spannende Frage.
Gerade in Thüringen war ja eine Minderheitsregierung zuvor an der Macht. Das waren die Linken, die haben sich jetzt eigentlich bei dieser Wahl halbiert. Eine totale Absage an die Linken. Also ich finde, es ist schon ein interessanter Wechsel von den Linken zur AfD.
Naja, es ist gibt ja die Sarah Wagenknecht, die ist ja auch wichtig.
Die war 14,5%
genau, ja.
In Thüringen
also
gehabt.
Quasi die Linke ist von zwei Seiten quasi so in so einer Zangenbewegung angegriffen worden und ist natürlich abgeräumt worden. Die haben die halben Wähler verloren. Und das Interessante daran ist ja, dass die Linken daran gescheitert sind, dass sie diese woke Politik aufgenommen haben. Ja. Die Sarah Wagenknecht sagt, sie ist linkskonservativ, ja, also die vertritt wieder klassische Mittelschicht. Schichtinteressen und die unteren Sozialschichten, ja, und das hat einen gigantisch mobilisierenden Effekt, weil die Leute halt nichts für LGBTQ und alles, was sonst noch mit der Wokenkultur zusammenhängt, übrig haben. Das heißt, das ist wieder, das kann man schon sagen, die Wagenknecht geht wieder in die Richtung von so einer klassischen Arbeitnehmerpartei, ja, und das ist das, was gefehlt hat, und auf der anderen Seite hat man die AfD, die besetzt ja sehr massiv die Migrationsproblematik, nicht? Und da haben die Leute jetzt zwei Parteien zur Auswahl, ja. Also sie haben wieder Opposition. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Deutschland leidet ja darunter, dass es keine Opposition gibt, sondern die anderen, so wie die Blockparteien in der DDR, irgendwie alle irgendwie gemeinsam agieren, nicht? Und das war vielleicht, hat vielleicht also auch einen Ausschlag.
Die Ampel ist natürlich völlig abgewählt worden. Ja. Jeder zehnte Wähler hat nur eine Partei der Ampelregierung gewählt. Die Grünen sind ja in Thüringen auch aus dem Landtag geflogen. Die SPD, glaube ich, ist irgendwo bei 6% und die FDP war dort, glaube ich, sowieso.
Ich war, glaube ich, 2004 in Sachsen, waren die, glaube ich, 2004 das letzte Mal im Land.
Ja, genau. Ja. Die waren so, bei denen ist fast egal, die waren sowieso.
Dabei sei es alles, ja. Nicht einmal das.
Natürlich, Alice Weidel hat schon ausgerufen, das ist eine völlige Bankrotterklärung für die Ampel, und die zwei mächtigsten Frauen in Deutschland sind jetzt offensichtlich Alice Weidel auf der einen Seite und Sarah Wagenknecht, ohne die ja weder in Thüringen noch in Sachsen eine Koalition möglich ist, wenn man die AfD ausschließt, sonst wird es natürlich schon.
Es gibt ja, glaube ich, jetzt den Hashtag Weidelknecht oder was.
Ja, 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 das, weil, das, das,
das finde ich ja lustig. Nein, ich glaube, der hat es mir ganz wichtig gesagt, und ich würde es noch ein bisschen anders umschreiben, aber im Kern der Sache bin ich da ganz bei Ihnen. Und das ist, wenn man sich ansieht, was die AfD und das Bündnis Sarah Wagenknecht eigentlich vereint, ist das, ich nenne es jetzt einmal in Ermangelung eines besseren Briefs, das sind Anti-Establishment-Parteien. Und da ist genau das richtig. Zum Beispiel die Linke, Bodo Ramelow, wenn man sich ansieht, der immerhin Ministerpräsident, weil das ist ja auch bemerkenswert. Und wenn der amtierende Ministerpräsident mit seiner Partei komplett abstürzt, das ist ja auch bemerkenswert. Nur um noch hinzuzufügen, in Brandenburg sind auch bald Wahlen und die SPD in Brandenburg ersucht händeringend, dass der Olaf Scholz nicht nach Brandenburg kommt, genau, und dort Wahlkampf führt. Wir sind in einer Situation, wo die Partei, die den Kanzler stellt, bei Regionalwahlen den Kanzler, den amtierenden Kanzler bittet, bitte nicht zu kommen, weil die eventuell die Stimmen roten drücken.
Ich muss auch Matthias Kretschmer hat sich ja deutlich von der, von den, so ist von den CDU-Positionen genau differenziert, da, um eben...
Richtig, also das ist mal versucht praktisch, aber das ist immer das Dilemma, was man hat. Man ist praktisch einerseits Teil der etablierten, des etablierten Parteiensystems und versucht einmal Wahlkampf ein bisschen Opposition gegen sich selbst zu machen. Und ich glaube, warum das ganz wichtig ist, weil das ist ja fast so bemerkenswert wie die Statistik von vorher, ist, dass die AfD bei Jungwählern so wahnsinnig gut angekommen ist. Ich meine, das war das Einzige, was schon in Sachsen die CDU gerettet hat, waren die über 60-Jährigen. Das muss ich immer, die AfD ist dann die Reaktionären, die alten Nazis oder was auch immer da für Dinge aus der Mottenkiste geholt hat. Aber in Wirklichkeit, sie wird mehr und mehr zur Jugendpartei. Und sie waren ja auch bei, die CDU war bei Akademikern, wie man sagen würde, aus hohen Bildungsschichten oder, wie ich es gerne nenne, aus stark indoktrinierten Schichten, war zu den CDU am stärksten, aber es waren trotzdem die AfD, aber auch bei Leuten mit Studienabschluss waren sie noch der CDU die zweitstärkste Partei. Und das ist ja ganz spannend. Also es ist jetzt auch so, auch der Akademiker in Sachsen und in Thüringen ist nicht mehr abgeneigt, der AfD seine Stimme zu geben. Während die Grünen, nur ein Punkt, die Grünen, die angeblich immer die Jugendpartei und die Universitätspartei sind. Also zumindest in Sachsen und Thüringen ist das faktisch nicht mehr richtig.
Ja. Gut, Björn Höcke, trotzdem eine hochproblematische Person, der Vorsitzende der AfD eben in Thüringen, der jetzt eigentlich von jeder Koalitionsverhandlung schon von vornherein mehr oder weniger ausgeschlossen wurde, ausgesprochenerweise.
Also ist eine problematische Person aus zwei Gründen. Das erste ist, er hat halt irgendwie als Historiker und redet halt über die Geschichte oft in einer Form, wo man, dass man glaubt, man hört da irgendwen, wenn aus vor langer Zeit irgendwie reden. Er hat ja über das Denkmal in Berlin, wo es um die Juden geht, die Juden Vernichtung im Deutschen Reich, da hat er sich auch despektierlich geäußert. Also das sind einfach Dinge, die nicht gehen. Also das sind die Sachen, von denen sich Marine Le Pen in Frankreich befreit hat. Ja. Und da, das ist halt dieser problematische Zug an der AfD, dass solche Leute auch gibt. Auf der anderen Seite muss man aber schon sagen, dass man den natürlich auch zum Unhold stilisiert hat. Ja. Das ist ja so ähnlich wie beim Herbert Kickl in Österreich. Nicht? Also man macht den einfach zum Dämon, nicht? Und der wird dann nur mehr als Dämon gesehen. Nicht? Und nachdem das über alle Medienkanäle läuft, weil die haben ja irgendwie eine riesige Medienorgel zur Verfügung, ist man dann am Ende auch der Dämon, und der ist dann auch der, der die Todesstrafe wieder einführen will, alles und furchtbar, und die, auf jeden Fall die Demokratie vernichten. Also was ich glaube ist, die Demokratie vernichten möchte die AfD, glaube ich nicht, auch nicht die FPÖ. Ich glaube sogar, dass die einen ganz wichtigen Beitrag dafür leisten, dass die Demokratie lebendig bleibt. Das hat der Ralf Schöll, haben wir sehr schön gesagt, weil sie mobilisierenden Effekt haben. Die Leute, die bisher draußen gestanden sind, sind wieder dabei und spielen wieder in dem Spiel mit, und das ist eine Riesenleistung. Und einen Satz muss ich noch sagen, dass die jungen Leute die AfD wählen, das ist natürlich damit in Zusammenhang zu bringen, dass die AfD eine rebellische Partei ist. Junge Leute wählen ungern angepasste Parteien, und wenn die Grünen sind ja jetzt die angepassteste Partei überhaupt, ne? Und die kann man dann nicht mehr wählen, das geht man zur AfD. Ja? Das ist, glaube ich, der Hintergrund.
So wie es jetzt ausschaut, wird es trotzdem keine Regierungsbeteiligung der AfD weder in Thüringen noch in Sachsen geben, ganz einfach, weil die anderen Parteien sagen, sie gehen nicht mit der AfD zusammen. Also es wird dann sicher auch eine Koalition geben, in der sich eine CDU befinden wird, aber auf der anderen Seite auch das Bündnis Sarah Wagenknecht, wo man sagen muss, dass das zumindest bei wirtschaftspolitischen Positionen wirklich gar nichts mehr miteinander gemeinsam hat. In Berlin ist es ja so, dass einige Parteien auch schon sie auch schon abgegrenzt haben zum Bündnis Sarah Wagenknecht, auch schon gesagt haben, dass sie mit ihr in keine Koalition gehen würden. Also nicht mit der AfD, nicht mit Sarah Wagenknecht. Da bleibt dann eigentlich nicht mehr viel über.
Nein, ich glaube, das Problem ist, dass eben die man muss gerne nicht die etablierten Parteien, ich glaube, die Realität ein bisschen verkennen. Und man muss schauen, warum gibt es denn das Bündnis Sarah Wagenknecht und warum gibt es die AfD? Es ist ja so, wenn zum Beispiel die CDU, CSU und Angela Merkel nicht so weit nach links gerückt wären, dann wäre nie Raum für eine AfD gewesen. Und natürlich merken die Menschen schon, dass, ich sage mal, in die CDU, CSU in Deutschland, das ist, ich nenne es jetzt einmal, grüner Wein in schwarzen Schläuchen. Die SPD ist grüner Wein in roten Schläuchen, wenn man so möchte. Und viele Menschen wollen halt tatsächlich eine konservative Politik vertreten sehen. Und man findet die bei der CDU und CSU nicht mehr. Man muss schon ganz ehrlich sagen, dass zum Beispiel die Migrationsfrage, die, glaube ich, doch in manchen Bereichen entscheidend war, die Migrationspolitik in Deutschland beginnt mit Angela Merkel 2015. Also ich wollte die CDU unter Friedrich Merz, wenn die jetzt auf einmal durch die harte Gangart mit Migrationsfragen vorschreiben oder vorschlagen, die waren ja die eigentlich der Auslöser dieses Problems waren. Also die offene Grenzpolitik, die dann ganz Europa betroffen hat, war die Politik von Angela Merkel auch über die europäischen Partner hinweg. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Und zu Ihrer Frage bezüglich der Regierungsbindungen. Naja, um ehrlich zu sein, im Grunde genommen kann die AfD von dem nur profitieren. Weil, wie Sie richtig sagen, wenn dann eine Parteienkoalition zustande kommt und das Einzige, was die zusammenhält, ist zu sagen, wir sind nicht die AfD, da wird natürlich inhaltlich nicht besonders viel weitergehen. Und Deutschland steht, nur ganz kurz noch, vor massiven Problemen. Also die sogenannte Deindustrialisierung findet statt. Die deutsche Wirtschaft ist momentan ein komatoser Patient, wo nicht klar ist, ob nicht der Stecker gezogen wird.
Noch eine letzte Frage zu dem Thema Wahlen in Thüringen und in Sachsen. Wenn jetzt die AfD in keine Koalition, in keine Regierungsbeteiligung kommt, so wie das jetzt, wie es jetzt den Anschein macht, wird das Auswirkungen haben auf die Wahlen, auf die Bundestagswahlen in einem Jahr in Deutschland?
Also ich glaube, dass alles, was jetzt von den Altparteien oder von den traditionellen Parteien gemacht wird, einen mobilisierenden Effekt für die AfD hat. Also wenn man die AfD jetzt ausgrenzt, dann wird man mit dem Argument, wird man dann als die ausgegrenzte Partei, die ja zum Beispiel die einzige Partei ist, die Migrationsproblematik lösen könnte, aber man lässt sie halt nicht, wird man damit schon sehr, sehr anziehend für die Wähler sein. Sie sind halt exklusiv die einzige Opposition. Und wenn man,
bis auf das Bündnis Sarah Wagenknecht.
Genau, das Bündnis Sarah Wagenknecht. Und da passiert jetzt was ganz Faszinierendes. Da gibt es also ich mache mir wirklich das Gefühl, dass der Journalismus langsam komplett verblödet, weil die werden ja gleichgesetzt mit der AfD.
Anwesende natürlich
ausgeschlossen. Ja, genau, Anwesende natürlich ausgeschlossen. Da ist alles anders. Aber die werden gleichgesetzt mit der AfD. Das sind dann unter dem Überbegriff die Radikalen, ja, und die Extremen, ja. Und man fragt sich wirklich, was ist an der Sarah Wagenknecht extrem? Die macht das,
Putin
was...
Putin Girl, oder? Haben Sie es ja auch schon genannt?
Putin Girl, ja. Die macht einfach das, was die Sozialdemokraten früher gemacht haben. Und die Sozialdemokraten haben sie von einer Arbeiterpartei in einer Migranten-, LGBTQ- und Radikalfeministinnenpartei verwandelt, ja. Und da muss man halt sagen, da hat man halt dann ein geringeres Einzugsfeld. Die Zielgruppen sind kleiner und man stürzt ab wie in Deutschland auf 15% und in Österreich ist man auf 20% oder 19%, und der Abwärtstrend wird weitergehen. Also ich glaube, die AfD wird, obwohl das jetzt eine unangenehme Situation für sie ist, von der Ausgrenzungspolitik genauso wie die FPÖ profitieren.
Nur ganz kurz, ich finde natürlich ein ganz richtiger Punkt, ob man merkt es ja, wir haben ja zum Glück für das alles das Zahlenmaterial. Also wenn man sich anschaut, zum Beispiel, in welcher Wählergruppe hat die SPD und die Grünen, wo haben die ihre Stimmen? Das ist eigentlich das sagen wir mal, Oberschicht Akademikermilieu. Ja. Die Arbeiter wählen eben entweder die AfD oder die Angestellten, übrigens genauso, wenn man es angeschaut, in Sachsen zum Beispiel, da war bei den meisten Berufsgruppen war eigentlich die AfD vorne. Es war nur bei den Beamten zum Beispiel, da war die CDU führend, aber es liegt natürlich auch an dem, weil man da ein bisschen das eigene Einkommen damit absichert, das ist völlig richtig. Und wenn man sich das Programm der AfD ansieht, ja, es gibt ja natürlich, haben sie ein paar Personen, die problematisch sind, wobei wir wissen seitdem, was am 7. Oktober in Israel passiert ist, dass auch die Linksparteien ein bisschen vorsichtig sein müssen mit dem Antisemitismus, weil da waren Vorfälle, die ich schlimmer gefunden habe, aber das ist ein separates Thema. Und wenn man sich das Wahlprogramm und das Parteiprogramm der AfD ansieht, im Grunde klingen sie wie die CDU aus den 1980ern. Also Bernhard Heinz hat völlig richtig gesagt, die Behauptung, diese Parteien wollen Deutschland dann in eine radikale Richtung treiben, es ist genau umgekehrt. Die Menschen haben das Gefühl, dass Deutschland in eine radikale Richtung in der Energiepolitik, in der Migrationspolitik abgedriftet ist, und man will es zurückholen, man will es eigentlich aus dem Radikalismus herausholen. Man wünscht sich das Gefühl in Deutschland, ich glaube in Österreich auch, man möchte wieder ein Land haben, was eine positive Aufbruchstimmung hat, wie es eben sagen wir, Ende der 80er teilweise war. Man sagt, okay, jetzt da geht was weiter, das Morgen, oder man soll immer das Gefühl haben, dass das Morgen besser ist als das Heute. Und in Deutschland und auch in Österreich, in ganz Europa würde ich sogar sagen, haben einfach mehr Menschen das Gefühl, dass das Morgen, das Übermorgen und das Überübermorgen schlechter schlimmer und weniger wohlhabend sein wird, als das heute. Und sie stimmen dementsprechend bei den Wahlen ab, völlig verständlich.
Seien Sie mal, der Ralf Schöller hat es jetzt eh schon ein bisschen angesprochen, auch die Situation in Österreich. Wird dieser Wahlsieg der AfD, zumindest in Thüringen, in Sachsen, was relativ knapp, Auswirkungen auf Österreich und auf das Wahlverhalten in Bezug auf die FPÖ haben? Oder ist das so abstrakt, dass das den Leuten egal ist?
Abstrakt. Ich finde es nicht abstrakt, das ist ja sehr, sehr konkret, das ist ja halt ein bisschen weit weg.
Ja,
Thüringen und Sachsen.
Und ist das auch so spezifisch Ostdeutsch oder ehemaliges Ostdeutsch? Ist ja die Mentalität so anders, weil man könnte das ja auch auf den ehemaligen Westen so nicht umlegen.
Der Punkt ist, dass die Mentalität zwischen den neuen Bundesländern und den Österreichern sich in vielen Bereichen sehr nahe sind. Also insofern ist das Wahlergebnis in Sachsen und Thüringen und es kommt dann nach Brandenburg. Also da sind diese Wahlergebnisse schon relevant für uns. Nicht? Wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja, bevor das zerstört worden ist, ein ganz ähnliches Schulsystem gehabt wie der Osten Deutschlands. Ne? Und da gibt es wirklich viele, viele Querverbindungen. Insofern würde ich das nicht für ganz unwichtig halten. Es sind ja viele Leute aus dem Osten Deutschlands nach Österreich gekommen, Arbeitsmigration. Mhm. Also das heißt, da gibt's schon eine Verbindung und man steht sich kulturell irgendwie doch näher, wie wenn man zum Beispiel jetzt die Norddeutschen oder so sehen. Also das würde ich sagen, ja. Und das Zweite, was ich für wichtig halte, ist, dass die Menschen sehen, ja, es ist möglich, ja, wirklich Druck aufzubauen gegen eine Politik, die Mehrheit der Bevölkerung ablehnt, und das ist in Österreich genauso. Die Mehrheit der Bevölkerung lehnt die Migrationspolitik, die Sicherheitspolitik, das sich permanent herausreden, ja, diese unglaublichen Pull-Faktoren, die geschaffen werden, dass man da irrsinnig viel Geld investiert, die lehnen das ab. Ja? Und das ist, glaube ich, auch der Kern. Der Kern ist wahrscheinlich ein fiskalpolitisches Problem. Und das hat man in Dänemark sehr deutlich diskutiert. Sie sagt, die Dänen sagen, sie wollen keine zusätzliche Migration haben, weil dadurch der Wohlstand der dänischen Bevölkerung vernichtet wird. Und das ist bei uns auch der Punkt. Also wenn man sich anschaut, was das kostet, was Klimapolitik, Migrationspolitik, diese zwei Dinge kosten, das geht auf den Wohlstand der Leute, die über Generationen in diesem Land leben. Also die werden abgeräumt. Und das ist das Kernthema meiner Meinung
nach. Ich glaube, es ist wichtig, und um an ein Thema anzuschließen, und natürlich, man sieht es ja auch in der Wirtschaftspolitik, wir haben über das vor der Sendung kurz gesprochen, man Volkswagen überlegt es in seiner 87-jährigen Geschichte.
Das ist unser nächstes Thema,
genau, das ist
jetzt die
Beschäftigungsgarantie
zum ersten Mal
aufzugeben. Das erste Mal, dass man sagt, man will Werkschließungen in Deutschland durchführen. Und man muss ja dann immer an sich vor Augen führen, es ist so, dass Deutschland trotz seiner momentanen Krise ist, die Industrieproduktion in Deutschland ist immer noch höher als wie zum Beispiel die von Frankreich und Italien zusammen. Mhm. Das heißt, wenn die deutsche Wirtschaft eine Grippe bekommt, dann kriegt der Rest Europas zumindest einen Schnupfen. Also was die Ampelkoalition in Deutschland gemacht hat, ist ja nicht nur ein Verbrechen, und ich nenne es ganz bewusst, so zumindest wirtschaftspolitisch und in anderen Bereichen auch, ein Verbrechen an der deutschen Bevölkerung, es ist ein Verbrechen an ganz Europa. Weil praktisch die stärkste Volkswirtschaft sich absichtlich in den ökonomischen Suizid treibt, hat das für alle Konsequenzen. Ja. Und da, glaube ich, kommt schon jetzt auch der Rückschluss auf Österreich. Die Frage ist, und da haben die Österreicher, wir haben in weniger als 4 Wochen Wahlen, wollen wir jetzt das fehlgeschlagene Experiment, was die Ampelregierung in Deutschland wollen, das ist fehlgeschlagen, bei uns wiederholen.
Ja.
Also wir wissen, dass
ja, da ist ja diese Ankündigung oder Drohung oder wie auch immer man das jetzt interpretieren will, von Schwarz-Rot-Neos, also auch eine Dreierkoalition, vielleicht ein bisschen eben ohne den Grünen dieses Mal.
Ja, den Drohung ist schon der richtige
Ausdruck. Ja, das ist ja so ein Gespenst, das schon auch schon veröffentlichterweise herumspukt. Wird man da sagen, okay, in Deutschland funktioniert das überhaupt nicht mit dieser Dreierkoalition, das ist alles ein Wahnsinn. Natürlich die Konstellation in Österreich dann ein bisschen eine andere, weil dann vermutlich die ÖVP den Kanzler wieder stellen würde und doch deutlich wirtschaftspolitischer ausgerichtet ist als zum Beispiel die Grünen. Das muss man dann bei aller Kritik an dem Wirtschaftskurs der ÖVP zurzeit auch zugestehen. Aber ist das einfach abschreckende Wirkung, dass man sagt, sowas will man nicht?
Nein, das befürchte ich eher nicht. Ja. Ich glaube schon, dass solche Szenarien nach wie vor möglich sind. Und was sollten da Wähler machen? Ne? Also letztendlich ja, kann er dann sagen, na gut, wir wollen alle FPÖ. Das ist das Einzige, wo ich Garantie habe, dass das nicht passiert. Also das wird wahrscheinlich auch für viele Argument sein, die jetzt der FPÖ wählen und nicht so überzeugt sind von dieser Partei. Das andere ist, dass halt den Menschen, die Konservativen, ob das jetzt die CDU ist oder die ÖVP ist, zu wenig stabil erscheinen. Also die sogenannten Konservativen, wenn die mit solchen Leuten
Laubarmen,
ne? die gehen mit den Grünen in eine Koalition und ergrünen und
erblühen
in dieser grünen Farbe. Und das ist eigentlich das Problem, wenn die Konservativen Haltung hätten und wertefest wären, dann würden sie andere Politik machen. Das sagen sie, sie sind opportunistisch und das ist die Gefahr bei den Konservativen, wenn sie die verbünden, mit zum Beispiel mit Sozialdemokraten, Pinken oder mit den Grünen.
Nein, ich glaube, es ist ein bisschen ein Missverständnis, sowohl in der Politik, aber ich glaube auch medial und oft in der Bevölkerung, dass man bei jedem Thema einen Kompromiss finden kann. Es gibt bestimmte Themen, da gibt es keine Kompromisse. Mhm. Zum Beispiel, wir diskutieren ja auch nicht, das ist ein krasses Beispiel, aber ich glaube, es ist veranschaulich das gut. Wir diskutieren ja nicht über die Wiedereinführung der Sklaverei und sagen Sklaverei Montag und Dienstag, mhm. aber Freitag und Donnerstag nicht und sagen, es ist ein wunderbarer Kompromiss.
Nur der Vergleich.
Nein, das ist ja genauso. Und Kronen ist halt in der Wirtschaftspolitik, ich kann nicht gleichzeitig sagen, ich bin eine marktwirtschaftliche Partei und dann mache ich eine Koalition mit einer Partei, die sagt, am liebsten würden wir alle Betriebe wieder verstaatlichen. Das ist immer ein bisschen so, wenn ich ihnen in einen Kaffee spucke, werden sie ihn nicht mehr trinken. Aber wenn ich dann sage, aber 99% von dem Kaffee sind eh nicht mal Spucke. Weil es ist also das ist diese Idee, dass man einfach überall diesen Mittelwert...
Metaphorisch.
Nein, ich glaube, das ist wichtig, weil es ist, und was nämlich dann passiert ist, dass am Ende des Tages muss die Partei oder wird sich die Partei, die am stärker von ihrer Position überzeugt ist, wird sich durchsetzen. Und wenn man das in Österreich gesehen, da kann zwar dann am Papier oder nach dem Wahlergebnis die ÖVP bei über 30% stehen, und die Grünen bei nur knapp über 12%. Aber wenn die Grünen sagen, wir sind dermaßen überzeugt von unserer Ideologie, dass wir da keinen Meter abrücken, dann ist es die andere Partei, die sich bewegen muss. Und genau das ist passiert. Und ich fürchte dann eben, dass bei einer, sagen wir jetzt in Österreich, bei einer, sei es dann Schwarz-Pink-Grün oder Schwarz-Pink-Rot oder Schwarz-Grün-Rot, dass am Ende des Tages das bisschen Konservatismus, was bei der ÖVP noch existiert, das wird dann einfach an die Wand gedrückt. Und ein letzter Punkt, die ÖVP müsste dann wahnsinnig aufpassen, dass die nicht eine so Art Miniaturversion des Schicksals der FDP ereilt, weil die Menschen sind nicht blöd. Auch jetzt, nur ganz kurz, in Deutschland genauso. Man kann nicht nach Syrien und Afghanistan abschieben. Eine Woche vor Wahlen in Sachsen und Thüringen, wir schieben nach Syrien und Afghanistan ab. Wenn man die Menschen sagen, nicht blöd, die sagen, ihr erklärt es uns 4 Jahre lang, das geht nicht, dann kommt der Wahl, auf einmal geht's. Und in Österreich das Gleiche. Wir sind in der EU, Wirtschaftswachstum, es ist in den letzten 5 Jahren ist das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Österreich geschrumpft, das ist Schluss.
1,7% hat der Veranstaltung
gesagt. Richtig. Und jetzt kommt die Regierung her und sagt, ihr müsst uns wählen, weil wir zünden dann den Jobturbo und den Wirtschaftsturbo. So, wo wart ihr die letzten, ihr wart an der Macht die letzten 4 Jahre?
Gut, jetzt sind wir eh schon bei unserem nächsten Thema und das ist das Sommergespräch von Bundeskanzler Karl Nehammer, wo er gerade im ersten Teil recht viele wirtschaftspolitische Ausführungen auch getroffen hat und da möchte er so das Budget sanieren ohne Sparpaket und bei den Förderungen, die er jetzt nicht mehr strukturell haben möchte, sondern die möchte er ersetzen durch Steuereinsparungen und durch Garantien 4 Milliarden einsparen. Jetzt einmal vielleicht ein bisschen allgemeiner das Sommergespräch gelungen oder nicht?
Naja, das Sommergespräch gelungen. Ich habe den Eindruck, den Karl Nehammer kann nicht mehr viel gelingen, weil sie die ÖVP und auch er in einer Vertrauenskrise befinden. Und das ist so ähnlich wie bei der SPÖ. Und er will jetzt wieder die Welt auf den Kopf stellen, ohne dass er Steuern erhöht. Und das, mir erinnert das so an den Babler, das sind zwei Niederösterreicher. Ja, und die haben also irgendwie...
Per se ist noch kein Problem.
Ja, das ist noch kein Problem, aber nur offenbar ist in Niederösterreich irgendwie west ein Geist, ja, der sagt, die Welt wird so, wie ich sie mir denke. Ja, oder ich kann durch Narrative kann ich Wirklichkeit erzeugen und das haben die beide. Also das sind alles Träumereien und das ist das Problem. Die Bevölkerung größtenteils glaubt ihnen ja kein Wort mehr. Ja, also das heißt, in dem Moment, wo man den Leuten sagt, ja, es werden die Reichen besteuert und ihr seid außen vor, ja, dann lesen sie die Papiere durch, die SPÖ Think Tanks hervorbringen und die sagen dort, nein, man muss schon bis 500.000 runtergehen, dass man mit der Erbschaftssteuer, der Vermögensteuer kommt und so. Also, und so wird es dann auch sein. Es wird immer angetestet, das hat ja der Habeck einmal gesagt in Deutschland, man testet an, was geht. Und wenn die Tür sich einen Spalt öffnet, reißen sie sich ganz auf und deswegen kein Vertrauen mehr. Man kann das vergessen. Ja?
Also Beispiel haben wir wirtschaftspolitisch oder wirtschaftlich, wirtschaftswissenschaftlich wahrscheinlich gefestigter als wir jetzt mal in dem Fall. Diese Idee von Karl Nehammer, die eigentlich dreiteilig war, soweit ich das verstanden habe. Auf der einen Seite strukturelle Förderungen ersetzen durch Steuerersparnis und Garantien, auf der anderen Seite 2% Wirtschaftswachstum, dadurch höhere Steuereinnahmen generieren, allein durchs Wirtschaftswachstum. Und der dritte Baustein in seinem System war ja das Zero Budgeting, also nicht mehr so, wie es Österreich zurzeit macht, fortschreibende Budgets zu machen, wo man eigentlich nur die Zusatzdinge anschaut, sondern jedes einzelne Ministerium sozusagen zu durchforsten und auszumisten und da sehr viel Sparpotenzial zu entdecken. Wird das funktionieren oder was sagen Sie zu diesem Maßnahmenbündel?
Ja, ich frage mich, warum wir das die letzten 4 Jahre nicht gemacht haben. Das ist die ganz schlechte Antwort, weil das Land ist momentan von der Regierung, andere Länder in Europa auch, aber wir sind die Letzten in Europa, also man kann ja nicht einmal sagen, die anderen haben es auch schlecht gemacht, wir haben es am allerschlechtesten gemacht. Wir haben in Polen ein Wirtschaftswachstum von über 3%, also Polen erlebt ein Wirtschaftswunder seit fast 30 Jahren.
Das ist prognostiziert für 2025 zurzeit bis zu 1%.
Ja, ich kann Ihnen versprechen, es wird spätestens im Jänner wird es nach unten auch revidiert werden. Wir haben das in den letzten Jahren erlebt, auch in Deutschland. Es wird immer, man sagt immer, wir hoffen, nächstes Jahr wird es besser werden und dann am Ende des Tages wird es immer schlechter.
Das ist Propaganda.
Man kann es verstehen, wenn man sagt, man will nicht die negative Stimmung in der Wirtschaft noch schlimmer machen mit negativen Vorhersagen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt von Minuswachstum auf einmal auf ein plus 2% Wachstum kommen und damit ins Spitzenfeld aufschließen, mich nicht falsch verstehen, wenn wir noch nicht einmal wissen, wer dann tatsächlich in der Regierung sitzt, ich meine, das ist illusorisch. Da muss ich halt sagen, ich finde den Herrn Nehammer als Person jetzt nicht unsympathisch, aber da hält er die Wähler zum Narren. Und der andere Punkt ist, Österreich braucht seit 2000, das hat damals den Österreich-Konvent gegeben, es weiß jeder in Österreich, der ehrlich ist, wo bei uns die Strukturreformen notwendig sind, aber es wird nicht passieren, weil die Länder werden es nicht zulassen, die Interessensgruppen werden es nicht zulassen. Da läuft man dann Sturm, da tut mir der Herr Nehammer leid als Kanzler, weil er wird sich nicht gegen Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, Länderfürsten und so durchsetzen. Er könnte, das wäre natürlich was, er könnte natürlich à la, wie es damals gemacht hat, aber das hätte er ja schon vor Jahren machen müssen, wie damals Gerhard Schröder, dass er sagt, ich stelle die Vertrauensfrage, hier ist mein Reformpaket, entweder ihr geht mit oder ich bin weg. Damit auch die Bevölkerung versteht.
Ob das funktioniert, ehrlich gesagt.
Naja, ich glaube, es funktioniert insofern, weil zumindest sagt man dann einmal der Bevölkerung, dass man auch bereit ist, die eigene Karriere für die Überzeugung und für das Land aufs Spiel zu setzen. Und das, glaube ich, vermissen sehr viele hier.
Aber ich weiß nicht, ob du, wenn du jetzt in der ÖVP diese Vertrauensfrage stellst, ob du dann
nicht einfach. Aber dann darf er diese Dinge nicht ankündigen. Weil Österreich ist auf Länderebene von der ÖVP dominiert. Und jetzt geht der Kanzler her, der von der ÖVP ist und sagt, wir werden große Strukturreformen und so durchführen. Das kann er ja schon machen. Sie sitzen ja in den meisten Ländern in zentraler Machtposition und das passiert nicht. Weil versuchen Sie das einmal, zum Beispiel in Oberösterreich, wo ich herkomme, man hört es ja zeitweise, probieren Sie einmal da die ganze Struktur, die ganzen, den Förderdschungel und so, den tatsächlich trocken zu legen und zu sagen, okay, das Geld soll nicht mehr dahin kommen, wo es wirklich im Idealfall hingehört. Das ist unglaublich schwierig.
Ja, vor allem, du hast ja auch die Doppelförderung. Ne? Durch dieses Nicht-Funktionieren der Transparenz der Datenbank fördert ja zum Teil der Bund, das Land und mit ein bisschen Glück auch noch die EU und keiner weiß vom anderen. Das finde ich ja auch großartig, dass es nicht gelungen ist, irgendwann ein System oder eine Datenbank einzuführen, wo einfach jeder weiß, was aus dem gleichen Grund heraus noch gefördert ist. Also du kannst durchaus 3 Förderungen kassieren und das total rechtmäßig und es war es halt keiner.
Ich würde sogar einen Schritt weiter gehen. Zum Beispiel hat man vor ein paar Jahren oder mittlerweile fast über ein Jahrzehnt hat man in Dänemark eine Strukturreform durchgeführt und man gesagt, es darf keine Gemeinden geben, die unter 15.000 Einwohnern haben. Wir in Österreich haben zum Teil Gemeinden mit 250 Einwohnern. Dann sagt man, nein, die können wir nicht mit anderen zusammenlegen, weil das würde die traditionelle Identität dieser Ortschaften zerstören. Da leben 250 Personen. Da brauchen wir eine gesamte Struktur. Wir haben in Österreich, in Deutschland kennt man das, weil wir haben in Österreich haben wir den Bund, wir haben die Länder, wir haben Bezirkshauptmannschaften, wir haben Gemeinden. Wenn der Plan ist, dass wir morgen in Ungarn, in der Tschechei, in der Slowakei überall einmarschieren und das österreichisch-ungarische Imperium wieder auferleben lassen und sagen, darum brauchen wir diese Ebenen, dann bin ich bereit, dass wir das diskutieren. Ich vermute, das wird nicht passieren. Also wir brauchen
Bezirkshauptmannschaften haben wir zusammengelegt.
Der Herr Wovels hat das einmal gemacht in der Steiermark, gut, der hat nicht mit Bomben und Granaten die Wahl verloren, und da sind wir aber genau bei dem, was ich vorher, oder zumindest ist er von Wien abgehauen. Aber das ist genau das, was ich meine. Ich erwarte mir, dass irgendwann eine Regierung auch einmal dann Schritte durchführt, die unangenehm sind, weil es fürs Land notwendig ist. Und ich glaube, dass langfristig die Wähler das dann auch wieder einmal gutieren würden.
Dann würde Ihnen Wolfgang Schüssel jetzt wahrscheinlich eine andere Geschichte erzählen. Der war ja doch der Einzige, der versucht, seine Pensionsreform durchzusetzen, und auch bei ihm war das Ergebnis, dass er nicht mehr mitgegeben hat.
Ah, da bin ich ganz bei aber auch hier, man muss den Menschen das einfach mal erklären und sagen, ich verstehe das und ich sehe jetzt schon wieder die Kommentare auch bei uns. Und das heißt, ich habe mir die Pension mit 65 verdient. Ich bin auch der Meinung, dass ich eine Dachgeschosswohnung und einen Ferrari verdiene, aber das Problem ist, wenn das Geld dafür nicht da ist, wenn es nicht finanzierbar ist, kann man das nicht machen. Und ich weiß, das ist oft für viele schwer zu verstehen. Es ist zu sagen, es besteht ein Recht auf, ist gut und schön, aber auch dieses Recht muss dann irgendwie finanziert werden. Wir haben schon auch in Österreich das Problem, und auch das ist, glaube ich, was viele immer noch nicht verstehen, ist, der Staat kann noch so viel Geld austeilen, wenn auf der Gegenseite die Anzahl der Güter und Dienstleistungen nicht vorhanden ist, die man für das Geld kaufen kann, dann löst sich das Problem über den Preis. Zum Beispiel nehmen wir her die SPÖ nur ganz kurz, wenn man sagt, jede Arztgarantie, diese ganzen Sachen. Mhm. Wenn ich nicht genug Ärzte habe, dann bringt mir auch die staatliche Garantie nichts, weil auch ein Arzt kann nur eine bestimmte Anzahl an Patienten in einem bestimmten Zeitraum
sehen. Gut, aber da kommt dann die Zwangspolitik und man will dann die private Ärzte dazu zwingen, das zu übernehmen. Da kommt dann der sozialistische Zwangsstaat.
Das ist dann genauso enden wie mit Preisbremsen und die ganzen Sachen, ja, genau. Am Ende hat man dann weniger Ärzte. Wir haben das ja historisch alles schon probiert. Ich glaube, die Idee war einmal, dass man an letzten Punkt noch, ja, dass man sagt, man schreibt, die Höhe der Inflation muss in der Verfassung festgeschrieben werden. Diese Idee, die in die Verfassung reinschreibt, Preise dürfen nicht um mehr als 2% ansteigen und dann auf einmal werden praktisch die Marktgesetze nur innerhalb des kleinen 8 Millionen oder 9 Millionen Österreich aus
der Kraft gesetzt.
Das ist komplett, auch wenn man hier 5 Äpfel zu verkaufen, und nur der letzte Punkt, und das ist auch was man mal den Menschen so erklären kann. Wenn ich 5 Äpfel habe, die verkaufen möchte, aber 10 Leute wollen diese Äpfel haben, dann werde ich entscheiden, wer diese Äpfel bekommt, basierend auf A, was kostet es mich, diese Äpfel zu produzieren, und wer von diesen 10, welche 5 sind bereit, dafür den höchsten Preis zu bezahlen. Unangenehm, wenn man sagt, schöner wäre, wenn alle 10 Leute Äpfel bekommen könnten. Das kann ich erreichen, aber dazu muss ich die Bedingungen schaffen, dass ich im Jahr nicht nur 5 Äpfel produziere, sondern dass ich 20 Äpfel produziere. Und das Problem in Österreich ist, von der Bürokratie über die Lohnnebenkosten, über die Energiepolitik, es ist für Unternehmen in diesem Land wahnsinnig schwierig, egal ob produzierendes Gewerbe oder Dienstleistungsgewerbe, effizient, kostengünstig zu produzieren, Dienstleistungen anzubieten, weil wir in den letzten Jahren Weichen in einer Art und Weise gestellt haben, die es immer schwieriger gemacht haben. Und letzter Punkt, Entschuldigung, es war länger, als ich erwartet habe.
Ja, wir haben viele letzte Punkte.
Weil man sich eben von einer Frau Gewessler und den Grünen in diesen Fragen über den Tisch ziehen hat lassen. Und es kann dann der Herr nicht vor einem Monat sagen, wir werden mit den Grünen eventuell wieder koalieren und gleichzeitig gesagt, wir werden ein unglaublich marktliberales Wirtschaftsprogramm durchführen. Beides wird nicht gehen.
Bernd Heinzelmeier, ja. was sagen Sie zu den letzten paar Punkten?
Na, alles, ich kann alles unterschreiben, ja, und das kristallisieren Sie, wenn man das ein bisschen verallgemeinert, zwei Punkte raus. Das erste ist, in Österreich wird Mut in der Politik nicht belohnt. Ja. Ja, das ist ja das Schlüsselbeispiel, ist ja grandios. Ja, und das wären eher die belohnt, die halt an Stillstandsbewegung sind. Die Sozialdemokraten sind eine Stillstandsbewegung und ich glaube auch, dass
ich finde, es ist eine Rückschrittsbewegung.
Oder Rückschritt,
zur Zeit ist besser. Es ja eigentlich, muss man sagen, also die Forderungen, die da auftauchen, sind ja wirklich zum Teil...
Es ist eine Verstaatlichungspartei und der Messias ist der Staat und was diese Partei immer wieder
hat vergisst. Ich habe alles schon gesehen, dass es nicht funktioniert. Also man hat das ja wirklich in Realexperimenten herausgefunden. Da gebe ich Ihnen ja völlig recht. Man hat das ja alles schon probiert. Ja. Man kann ja nicht einmal sagen, vielleicht würde es eh funktionieren, weil man hat es ausprobiert und öfters ausprobiert, kein einziges Mal hat es funktioniert.
Der Sozialismus führt immer in die Katastrophe und das Problem des Sozialismus ist, wenn ich den Staat alle Aufgaben überantworte, ermächtige ich den Staat und der Staat wendet sich gegen das eigene Volk.
Rennen die Leute davon und versuchen das Land zu
verlassen. Ja, das ist Venezuela, aber das wollte ich sagen, das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, was mir ich denke, ist, das hat der Ralf Schöllhammer sehr gut gesagt, man muss den Staat abschlagen. Also die Problematik ist das, ja, dass wir den Staat immer mehr stärken und der erstickt jegliche Initiative. Das ist eigentlich unsere Katastrophe, ist dieser Staat, der in alle Richtungen ausufert und man glaubt, ja, aus einem Wahn heraus, man kann in Wirklichkeit alles regulieren ohne Markt. Aber der Markt ist das wichtigste Informationssystem, das wir haben. Und wo wir den Markt aussetzen, ja, droht die Katastrophe. Und das Problem ist leider, dass die ÖVP auch kein liberales Wirtschaftsprogramm hat mehr oder zumindest keine liberale Praxis hat. Deswegen, letzter Satz, hoffe ich auf den Herbert Kickl. Weil der Herbert Kickl hat eigentlich... Aber bei FPÖ und auch bei AfD sind immer diese liberalen Aspekte drinnen und ich hoffe halt, dass sie die dann aufgreifen und dann irgendwann wirklich haben wir ein bisschen praktisch werden lassen. Jetzt weiß ich schon, die Skepsis ist berechtigt, Politik sagt man immer die Dinge, die man dann sicher nicht macht. Ja? Also insofern ist das eh zu befürchten, dass alles gleich bleibt und wir weiter ein Kammernstaat werden und ein Sozialpartner bleiben, ein sozialpartnerschaftlicher Staat, wo irgendwie glaubt einer, dass der in einem kleinen Kammerl sitzt, er kann da irgendwelche Pläne machen und die werden dann in die Praxis überführt. Und das ist der Sozialismus. Jetzt ist halt ein Grünsozialismus, ja, und der führt zum Ende nicht nur der Wirtschaft, zum Zusammenbruch, sondern auch zum Ende der Demokratie.
Der Heizmann, ich hoffe mir einfach, dass sich der Herbert Kickl die Sendung regelmäßig anschaut und dann ein paar Ideen von uns übernimmt.
Aber Herr Schönhammer, Sie sind ja beschäftigen sich ja mit den Parteiprogrammen. Ne? Jetzt hat zumindest die ÖVP hat festgeschriebenerweise ein relativ liberales Wirtschaftsprogramm. Leistung lohnt sich. Der Kanzler hat gestern im Sommergespräch auch gesagt, die oberen zwei Tarifstufen müssen entlastet werden, damit die Menschen, die mehr arbeiten, auch etwas davon haben. Bei der FPÖ, muss ich ganz ehrlich sagen, fällt mir dazu jetzt nicht so wahnsinnig viel ein. Wie ist das Wirtschaftsprogramm der FPÖ? Ich meine, das vom Herrn Babler kennen wir auch, 32-Stunden-Woche bei gleichem Lohnausgleich. Das, finde ich, reicht eigentlich schon, dass man sagt, das ist einfach in der Praxis nicht umsetzbar. Aber von der FPÖ...
Ich würde sagen, dass das Wirtschafts-, also zumindest am Papier ist
am Papier das Wirtschaftsprogramm
von ÖVP und der FPÖ relativ
ähnlich.
Und auch ich wurde sehr erleichtert, ob das auch in einer vergangenen Sendung mal gesagt, weil ich befürchtet habe, dass vielleicht die FPÖ auch eher auf einen
könnte man auch vermuten, ne? Ja. Zum Teil aus Aussagen aus der Vergangenheit, dass das schon sehr protektionistisch
ist. Da war ich sehr erleichtert. Aber ich glaube, was einfach fehlt, und das, ich möchte mal erwähnen, das ist, weil es ja auch für die Deutschen so sehr interessant ist, das fehlt in ganz Europa. Man, nehmen wir jetzt ein Beispiel her. Vor 10 Jahren war die Idee, dass sie ein chinesisches Elektroauto kauft, da hätte man drüber gelacht. Jetzt mittlerweile produziert BYD, dieser chinesische Elektroauto-Hersteller, der produziert mehr Elektroautos im Jahr als alle, also nur Elektroautos, als alle deutschen Hersteller zusammen. Und was man hier sieht, ist, was China das gleiche im Solarbereich gemacht hat und man wird jetzt das gleiche im Halbleiterbereich machen. China hat eine echte Industriepolitik, die sagt, kommt in unser Land, produziert bei uns, wir schauen uns genau an, was ihr macht, dann kopieren wir stehlen, was auch immer, dann praktisch eure Partei gewesen und dann produzieren wir zum Teil bessere Produkte zu einem günstigeren Preis. Das ist nicht, sagen wir, vom Wettbewerber nicht besonders fair, aber es ist als Industriepolitik ist effizient. Was wir in Europa machen, ich meine, das muss ich eigentlich mal auf der Zunge zergehen lassen, die hochkomplexen Technologiebranchen, die nicht so leicht zu kopieren sind, wo Europa und Deutschland lange führen, der Autoindustrie zum Beispiel, nur um ein Beispiel zu nennen, Photovoltaik, wo die Deutschen Pioniere waren.
Was wir jetzt gemacht
haben, wir haben eine Gesetzeslage geschaffen, ja, wo wir die Technologiesparten, wo wir führend sind, bei uns verbieten und staatlich und anderweitig diejenigen fördern, erneuerbare Energien, weil es kommen auch die Windturbinen aus China, Elektroautos kommen aus China, wo praktisch, also wir haben ein Programm
die chinesische Wirtschaft zu suchen.
So genau so ist es.
Ja.
Und das alles in der Hoffnung, dass wir dann die Sachen, die mittlerweile die Chinesen zum Teil entweder gleich gut oder besser machen, dann dorthin exportieren. Es wird sich in China vielleicht ein paar der oberen 5.000 werden dann ein teures Mercedes-Elektroauto kaufen, aber die meisten werden sehr günstigeres kaufen. Und das meine ich, wir haben in Europa keine schlüssige Wirtschaftspolitik, wir haben keine Industriepolitik. Und man sagt, okay, wie können wir wieder aufschließen, sage ich mal, zu dem, was wir in der Mangelung eines besseren Vergleichs vor 100 Jahren hatten. Und wir haben, ich möchte es immer wieder betonen, wir haben die Zahl, also wenn man sich ansieht, die 100 größten Unternehmen der Welt, da ist momentan dabei, von die einzigen Europäer sind, also SAP ist dabei, das ist, ja, sage ich mal, Buchhaltungssoftware, übertrieben
gesagt. Das war jetzt aber Buchhaltungssoftware.
Das passt für die Deutschen. Dann Ozempic praktisch, eine dänische Abnehmedroge. Und ich glaube, Louis Vuitton, die Louis Vuitton-Gruppe ist auch dabei.
Das ist dieses,
aber Unternehmen, was immer verwendet, ja, das stimmt, die ISM in den Niederlanden, die Platinen machen, die in der Halbleiterproduktion wahnsinnig wichtig sind, aber auch die, wenn die Chinesen früher oder später.
Aber nur, das ist eh super, ganz im Sinne der Grünen, die wollen eh alles deindustrialisieren, also insofern müssten die aufjubeln, weil das wird alles vernichtet, weil ich habe letztens nur von einer TAT-Journalistin, von der Frau Herrmann gehört, ne? Dass als Wohnraum muss rationiert werden, ja, alles wird, der Energieverbrauch wird rationiert, alles, also wieder Verstaatlichung, wieder Einmischung in das Leben der einzelnen Menschen und gleichzeitig geht die Industrie vor die Hunde.
Ich möchte, dass von Kalifornien bis China würde man wünschen, dass man sagt, wir müssen nach Österreich gehen. Da sind die Bedingungen dermaßen gut, also ob das Tesla ist oder ob das eben BYD sagt, wenn wir in Europa produzieren, das müssen wir in Österreich machen, weil da sind die Bedingungen dermaßen gut, dass einfach da ist alle anderen verblassen da dagegen. Und von dem sehe ich nichts, auch in keinem Parteiprogramm.
Eine kurze Schlussrunde noch, wie bewertet... Es gibt kein Kurz mit euch, aber eine... Wie würden Sie das, das Sommergespräch von Karl Nehammer bewerten? Hat er damit noch Wähler mobilisieren können oder Unentschlossene zwischen ihm und wahrscheinlich, muss man ehrlicherweise sagen, eher noch der FPÖ, weil ich glaube, der SPÖ ist jetzt mittlerweile, die SPÖ ist jetzt mittlerweile schon relativ klar auf Platz 3 und das Duell ist sicher ÖVP-FPÖ, also die SPÖ hat sich da irgendwie selber rausgenommen, da sind wir relativ... Das klappt immer relativ gut. Hat er damit noch Wähler mobilisieren können?
Also ich bewerte das Sommergespräch von Karl Nehammer eher positiv, weil er in dem Gespräch versucht hat, sachlich zu bleiben. Und das widerspricht der ÖVP-Linie, die bisher gefahren worden ist. Also wenn er sich mit dem Kickl auseinandersetzen will, dann muss es Sachargumente geben. Das hat er, da hat er sich bemüht. Inwiefern man das ernst nehmen kann, haben wir schon diskutiert. Also ich befürchte halt, was da gesagt wird, wird nach der Wahl wieder in Vergessenheit geraten. Aber das ist ein Vorteil. Was bisher, glaube ich, was die ÖVP schlecht gemacht hat, ist, dass es halt ständig, es wird ständig versucht, den Kickl zu skandalisieren, die FPÖ zu skandalisieren, das interessiert die Leute nicht mehr. Die Leute sagen, ja, wir wollen eine gescheite Wirtschaft haben, ja, wir wollen das Migrationsproblem gelöst haben, wir wollen, dass das Gesundheitssystem System wieder funktioniert und wir wollen, dass der Ukraine-Krieg aufhört. Ich meine, das sind ganz, ganz, ganz klare Sachen und das sage ich ganz ehrlich, ja, da kommen von der ÖVP für mich zu wenig klare Ansagen. Ja, weil man redet über die oder das, sehr kleinteilig wird argumentiert, die großen Probleme werden nicht angesprochen, eh klar, ja, weil man Angst davor hat, dass man in den Koalitionen, die man dann eingehen muss, davon wieder nichts machen kann.
Also momentan glaube ich, dass die meisten Wähler schon wissen, wenn sie wählen, aber dass der, diese 10, 12%, die unentschlossen sind, ich glaube, dass was sehr entscheidend sein wird in den nächsten Wochen, sind dann tatsächlich die Diskussionsrunden. Mhm. Und ich glaube, da wird es dann, genau, wo man dann die möglichen, eben die Kandidaten im direkten Vergleich hat, eben zum Beispiel Kickl Nehammer, wo man dann sagt, weil das geht, weil ich glaube, es sind sicher viele, die zwischen den beiden Dateien schwanken. Und wenn da, wenn man sagt, okay, beide schneiden ungefähr gleich ab, dann vermute ich, werden wahrscheinlich auch bei der Wahl beide ungefähr gleich abschneiden. Aber wenn einer tatsächlich als Sieger, wo man sagt, okay, der hat jetzt den mehr oder minder, wie es auf YouTube
betoniert. Immer,
destroyed.
Betoniert ist noch aus meiner Jugend.
Dann könnte das, glaube ich, durchaus einen Effekt haben. Die SPÖ nur ganz kurz, das ist natürlich, da haben wir jetzt als Partei schon das Problem auch mit den Vorkommnissen, über die wir noch nie, also die, über die wir anders mal sprechen können, in Linz zum Beispiel und so. Wenn man jetzt schon ein bisschen sogar den Ruf einer Korruptions- oder zumindest in bestimmten Bundesländern korrupten Partei hat, das ist natürlich gerade für die Sozialistische Partei schon ein großes Problem.
Ja, wir werden sehen, aber das ist ein gutes Thema. Das behalten wir uns für die nächste Sendung vor. Es war noch heute ein bisschen auch das Sommergespräch vom Kanzler im Mittelpunkt. Ich darf mich bei Ihnen beiden sehr herzlich fürs Kommen bedanken. Bernhard Heinzelmeier, danke, Ralf Schöllhammer. Und bei Ihnen darf ich mich fürs Zuschauen bedanken und bis zum nächsten Mal.